Herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Podcasts rund um das Thema Kultfilme. Unsere Plauschangriff-Crew hat sich in Essen zusammengefunden beim 1Live Podcast Festival und hat einmal richtig über das Thema Kultfilme abgenerdet. Wenn ihr jetzt den ersten Teil sucht, dann geht einmal rüber zu den Kollegen von 1Live auf Spotify. Dort findet ihr den ersten Teil und danach könnt ihr wieder zurückkommen und euch den zweiten Teil hier anhören.
Wir waren da oben und es hat keiner Bescheid gesagt.
Na, wir müssen noch den Armdrückwettbewerb fertig machen. Ja, ich sag mal, ich habe gewonnen. Solange keiner gegenspricht. Ja, da wären wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Der Live-Plauschangriff in Essen geht weiter. Ich würde mal ganz bescheiden mal ein bisschen Applaus verlangen, um zu zeigen, dass wir überhaupt live sind.
Unangenehm.
Seht ihr, Leute? Einfach nur sagen und ich krieg Applaus. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Keine Scham haben.
Ja. Frag mal die Leute von Showgirls.
Nein, schön, dass ihr immer noch da seid. Ich hoffe, dass wir auch noch viele schöne weitere Themen besprechen können. Kultfilme, das Oberthema. Und wir hatten schon leicht angedeutet, Daniel, wir haben über Synchronisation gesprochen, die auch zu einem Kult beitragen können. Ich übergebe wieder das Feld.
Ach, was soll ich jetzt sagen?
Ja. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was du jetzt nennst. Welches Beispiel?
Ich nenne? Ich nenne ungefähr, wie viel waren es? 24? Nicht alle? Also es gibt ungefähr so 24, 25 Filme mit zwei Menschen. Der eine ist groß und dick und hat einen Bart. Der andere ist sehr blond, hat sehr blaue Augen und sehr akrobatisch unterwegs. Und diese Filme waren ja, sag ich mal, eine Zeit lang echt ernst angehaucht. Bis sich dann in Berlin ein paar Leute bei eine Menge Maria Kron gedacht haben, wisst ihr was, komm, das hat alles keinen Sinn, wir wollen fertig werden, lass uns mal hier einfach das aufschreiben und niedersprechen, was uns gerade in den Sinn kommt.
Ist das mit dem Maria Kron jetzt von dir oder ist das die Legende?
Also Werner Brandt sagt bis heute, dass sie halt schon ordentlich gepichelt haben dabei.
Nee, aber mich hat die Marke interessiert. Ach so. Maria Kron oder Bier.
Ey, es kann auch Dornkart gewesen sein.
Nee, ich wette, das komm, unterschiedliche alle durch. Alkohol für unterschiedliche
Entschuldigung, Asbach-Uralt.
Ja, genau.
Wenn schon dann.
Wir müssen dann alle nennen.
Ja, okay. Wenn dir Gutes widerfährt,
das ist doch einen Asbach-Uralt-Pferd.
Dann kommt die Schelle von Bud Spencer. Pam!
Und dadurch, dass keiner lacht, die sind alle viel zu jung davon. Ja, er hat schon angedeutet, natürlich welche, die sehr, sehr profitiert haben. Und das wird übrigens auch irgendwann mal ganz ausführlich von dem Plauschangriff ein Thema sein. Bud Spencer und Terence Hill. Natürlich. Ja. Einer hat Ju gesagt, ne? Der freut sich. Nein, aber ja. Habt ihr schon mal versucht, Bud Spencer und Terence Hill Filme, die wurden natürlich nochmal auf DVD rausgebracht und anderswo mal mit Untertiteln auf Italienisch zu gucken oder sowas, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Das gehört für mich untrennbar, dieser Nonsens, dieser verbale Nonsens mit dem visuellen Nonsens, das gehört für mich untrennbar zusammen.
Ja, es ist, also ich hab's schon mal gemacht und das Ding ist ja, Bud Spencer war ja nie Schauspieler, ja, muss man halt einfach mal sagen. Der ist ja einfach so da reingestolpert, hat sich gesagt, Fute denne, und mache ich es jetzt halt. Und bei dem war das immer so, der konnte sich auch seinen Text nicht merken. Ja? Also dementsprechend hatten dann irgendwo am Set oder bei den Szenen waren dann halt auch immer Hinweise und sonst irgendwo versteckt. Und er hat sich dann immer auch, sag ich mal, seine Einsätze anhand der letzten Wörter oder anhand bestimmter Sachen von irgendjemand anderen gemerkt, hat seine Sachen auch nicht mehr so ganz im Schädel gehabt und hat dann immer versucht, so den Anfang hinzukriegen und den Ausstieg hinzukriegen, damit jeder weiß, worauf er reagieren muss, wenn er dran ist. Und dazwischen, das war an ihm auch egal. Also der erzählt dann halt irgendwie am Anfang so ein, zwei vielleicht, ich sag jetzt mal normale Wörter und danach nuschelt er sich dann so einen in den Bart und zum Ende raus, so nach hinten raus, kommen dann nochmal so die restlichen klaren Bruchstücke des Satzes oder des Dialogs und dann weiß halt jeder, okay, ich bin dran.
Moment, hat er die Klaatu Barata?
Ja, genau. Also Bud Spencer im Original.
Ja, ich finde, wir sollten, aber das macht er schröckert.
Ich bin dran. Und deswegen, also das ist, auf Italienisch ist es tatsächlich teilweise nicht anschaubar. Also, was heißt nicht anschaubar, aber es gewinnt halt nicht für uns so, ne? Also das ist jetzt vielleicht mal interessant zu sehen, wie sich Bud Spencer durch irgendwie seine 25 Filme da durchmauscheln konnte. Mhm. Aber es gibt dem Film nicht wirklich Zusatz so.
Ja, also ich meine, auch diese, das war ja dieses eine berühmte Synchronstudio mit entsprechenden Leuten, die dann auch nicht nur die Bud Spencer-Filme, sondern auch im Umfeld viele, vor allem auch aus dem asiatischen Bereich, wenn dann die ganzen Kung-Fu-Komödien dazugekommen sind. Mad Mission war auch das ganz gute Beispiel. Ja, ein Film, der... Ey,
warte mal. Kennt das jemand von euch? Kennt das jemand? Mad Mission?
Nein, Cody
Jack. Ja, ihr seid Cody super. Jack, genau.
Also der einzige Mann, der in Tomatensuppe ertrunken ist.
Mad Mission müsst ihr euch wirklich angucken. Es gibt drei Teile.
Fünf
sogar. Ich kenne drei.
Aber drei sind gut.
Die drei sind super. Immer dieselben Gags, aber geile technische Spielereien. Fast wie so James Bond-esque, aber eben mit Humor.
Red Französisch mit mir.
Aber den muss man halt auch auf
Chapeau
Deutsch.
Klack kann ich auch noch.
Ja, und Portemonnaie.
Ich kann nur Portemonnaie.
Ist sowas im Original lustig? Nee, das ist gar nicht gedacht. Aber die Mimik ist ja schon so übertrieben. So
ich muss sagen, ich habe Mad Mission noch nie im Original gesehen.
Nee, also ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Geschwindigkeit und ein gewisser Wortwitz dabei ist, aber es wird ja mehr dann aufgefüllt durch diesen deutschen Nonsens eben. Ne? Ich habe den auch, also der ist in dieser Ära entstanden und das hat auch nie jemand wirklich replizieren können.
Nee.
Sinnlos im Weltraum. Aber die haben es anders gemacht.
Ja, ist ein bisschen
was
anderes.
Die haben dieselbe Idee genommen und haben es auch gut gemacht, aber das funktioniert ja auch nur, wenn man das Original kennt.
Ja,
das
aber ist dadurch, die klingen halt nicht wie Arnold Schwarzenegger. Das ist halt das Problem. Ja, oder wie Bruce Willis oder keine Ahnung. Hier, auch ein Beispiel. Auch ein Beispiel, wo ich sage, die waren schon im Original, sind die schon richtig witzig. Aber ich finde, durch die deutsche Synchro, gerade weil die späteren Filme auch nicht mehr ganz so gut sind, haben die aber trotzdem noch durch die deutsche Synchro eine Dauerhaftigkeit erhalten. Das sind für mich alle Cheech und Chong Filme. Mhm. Ich weiß nicht, kennt das jemand, Cheech und Chong?
Die kriege ich nie durch.
Ja, genau. Oh, wunderbar.
Kann man die echt durchgucken?
Ihr habt alle geraucht.
Ja, durch ist das richtige Wort. Ich habe auch nur einen gesehen, der vor Urzeit in meinem Fernsehen gelaufen ist, aber ich gebe es zu, ich bin kein Freund der Kifferkomödie. Ja? Ich kann nichts mit dem anderen Express anfangen.
Ja, aber es gibt doch, aber ich meine, Pineapple Express oder so, es gibt doch heute auch echt gut, die nur das Thema Kiffen haben, aber die auch für Nicht-Kiffer, sage ich mal, guckbar sind.
Na, ich kann es nicht vernünftig beurteilen. Ich sehe da meist immer nur, die ziehen sich einen durch und dann erwarten die Reaktion, ach, der ist bekifft. Aber ich sehe dann nur, das ist jetzt nicht lustig.
Doch, das ist lustig.
Ist es?
Genau das ist lustig. Guck dir Cheech Marin mit 16 zu 9 Augen an und das ist lustig.
Also ich muss sagen, mein Lieblings...
4 zu 3 Bildausschnitt, aber 16 zu 9 Augen, ne?
Die beste Szene im ersten Teil, wenn sie dieses Ofenrohr rauchen im Auto, wo sie sich kennenlernen. Ja, und dann rauchen sie die ganze Karre zu. Ja, du siehst keine Insassen mehr in diesem Auto, weil nur noch Rauch drin ist. Und dann verzieht sich der Rauch und er sitzt da. Ey, Mann, wie find's eigentlich, wie ich fahre? Und der andere guckt sich so um und dann sieht man Schnitt von außen, die stehen halt auf dem Standstreifen von der Autobahn, also mitten auf dem Highway. Ich glaube, wir parken mal. Super.
Mein Lieblingsgag ist der, wo er morgens irgendwie sich diese lange Pfeife mit so einer Kakerlake stopft und dann raucht und mega abhustet so. Er staut eine halbe Minute und danach nochmal. So, die war gar nicht so schlecht. Ich meine, das sind halt Kiffer-Gags.
Ja, oder vielleicht nicht. Dann kommen sie da auf die Party und dann liegt da irgendwie, was ist das, Omo oder irgend sonstiges Spielmittel und was weiß ich. Und Chong geht einfach mal hin, oh, sieht ja fast so aus, ne? Und zieht halt so seine ein, zwei Lines aus dem Scheuerpulver. Und dann kommt dann so eine Hippie-Braut, oh, ist hier Party in der Küche angesagt, ja cool. Und zieht sich das Zeug rein, ja, und macht danach Grimassen, das habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen. Das ist, und die macht's ohne Tricks, also das ja, macht
weil sie die ihr gesagt haben, das ist Koks und dann war sie wirklich kein...
Wer weiß. Also ich meine, ich habe von Nicholas Winding Refn zum Beispiel gehört, dass er bei Pusher tatsächlich den Drogenkonsum während der Dreharbeiten und der Szenen, sag ich mal, toleriert und gelassen hat.
Den hat mir Ede empfohlen, er hat mir alle drei Filme hingelegt, hat gesagt, guck
genau. Solltest du machen. Ja.
Okay. Kennst du Pusher?
Ist nicht ganz so lustig wie Cheech and Chong, aber...
Also geht auch
Mads Mikkelsen, ne, oder? Ja, genau. Ja, ne? Ja, okay. Würde ich jetzt in, sag ich mal, gewissen Kreisen, also zumindest die Pusher-Filme auch als Kult bezeichnen. Wobei ich da jetzt sage, Drive ist wahrscheinlich der etwas kultigere Film oder ein Film, um den mehr Kult gemacht wird.
Aber muss Kult Mainstream sein? Nee, ne? Also muss das was sein, so wo sich die meisten drauf einigen können, das ist jetzt Kult? Weil das klingt ja eher nach so, dass jede Nische, jede Bubble kann so seine Kultfilme haben.
Ist der Katholizismus Mainstream?
Der Katholizismus?
Nein, aber Katholizismus ist ein Kult.
Ja. Oh, das ist gar nicht lustig hier. Ach was so, gegen die Religion schießen, die kann sich nicht wehren, Gregor.
Laufen wir noch? Gehört eins live der Kirche? Ich weiß es
nicht. Jetzt werden laute Glocken eingespielt, man hört dich nicht mehr.
Ding, dong. Ich würde aber fast ja sagen, du brauchst natürlich wenn etwas nicht zum Kult wird, bedeutet das, dass nicht genug Leute darauf irgendwie im Nachhinein angesprungen sind und es in Vergessenheit geraten ist. Du brauchst ja einen nachhaltigen Effekt und das, damit geht einher, dass eine gewisse Art von Erfolg im Nachhinein passiert, weil es muss genug abgestrahlt sein auf Leute, die sich daran erinnern. Ne?
Ja, aber The Room hat jetzt ja auch nicht unbedingt wirklich viel Erfolg gehabt.
Gut, der Finisher, ne, von allen.
Wobei The Room ist ein bisschen schwieriger Fall. Der kommt ja schon in der Ecke, das ist so schlecht, dass es wieder gut wird. Ne? Und zwar zu einem bedingten Maß gut, weil da gab es ja diese ganzen YouTube-Reviewer, die angefangen haben und The Room auf einmal entdeckt haben. Der Nostalgia-Critic, guck mal, The Room! Und so weiter. Und erst dadurch ist er zu diesem Kultfilm per se geworden. Ich könnte den nicht nochmal, ich habe den einmal angeguckt, einfach nachdem ich die Review schon gesehen habe, und der ist nicht anschaubar. Ne? Der ist wirklich mies. Ist
wirklich nicht anschaubar. Man kann so durchseppen durch die besten Stellen und dabei trinken, aber ja, das ist mehr oder weniger alles.
Und also ich weiß nicht, ich finde gerade nach Disaster Artist kann man sich diesen Film deutlich besser angucken als zuvor.
Gut, Disaster Artist, das ist aber auch das Interessante, weil die Geschichte, die drumherum erzählt wird, fast schon interessanter ist als der Film selbst und weil Tommy Wiseau so eine ganz, ganz merkwürdige Type ist.
Das ist es halt. Man sieht an den Film und irgendwie, ich fand Disaster Artist auch super, weil ich die Geschichten auch vorher schon kannte und die sind ja wirklich scheinbar alle passiert und dann, klar, dann guckt man den Film mit anderen, aber du siehst ja nicht, wie sein Klo irgendwo auf dem Set ist, ne, und so. Diese ganzen Sachen, die in dem Film thematisiert werden, du siehst halt nur sauschlechte Schauspieler mit dummen Dialogen und schlechter Regie und schlechter, das ist ja alles, das ist ja nichts.
Aber dafür siehst du halt diese Sexszene einmal komplett durchexerziert, ja, wo er versucht, ihren Bauchnabel zu penetrieren. Ah. Und das ist einfach, ich meine, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein, ja. Weil man auch nicht irgendwie wahrhaben konnte, dass sowas überhaupt nochmal gefilmt wird.
Ich konnte es nicht wahrhaben, dass am Ende des Films steht, dass die weitere Filme gedreht haben. Ich meine, ich wusste das nicht. Die haben weitere Filme gedreht? Warum kennt die keiner?
Naja, also Tommy Wiseau hat jetzt vor einiger Zeit sogar einen Film rausgebracht,
der
ist sang- und klanglos verschwunden. Oder?
Und er ist auch noch mehr irgendwo weiter aufgetaucht. Das ist ja
überraschend.
Also, naja, diese Revivals, wenn du so Kultfilme von damals hast, nicht hier, wie heißt das, Samurai Cop zum Beispiel. Auch ein Film, der wirklich ein sehr mieser 80er-Streifen ist, du aber viele kultige Szenen hast und ein Robert Zedar, der einer der kultigsten Schauspieler mit dem kultigsten Kinn überhaupt ist, mit dabei. Da gab es ja auch einen Samurai Cop 2, weil der durch die Internetsphäre gegangen ist. Und solche Fortsetzungen oder Filme, die sich des Gags bewusst sind, die unfreiwillig vorher komisch waren, das ist es nicht.
Obwohl Samurai Cop 2 ist schon scheiße. Also, ich meine, nee, aber wirklich.
Der ist wirklich scheiße.
Ich meine, der versucht natürlich zu reproduzieren, was den ersten so ausgemacht hat, aber ist auch in diesem, sag ich mal, in diesem Scheitern irgendwo anschaubar. Weißt du, weil er es nicht mal schafft, irgendwie seine eigene, sag ich mal, Schlechtigkeit nochmal zu kopieren oder nochmal so, wie soll man sagen, so innig und herzlich zu treffen. Ja, also es ist ja einfach das stupide Abarbeiten von gewissen Sachen, die beim ersten Teil schiefgelaufen sind. Wie zum Beispiel, dass der Schauspieler sich die Haare geschnitten hat, obwohl der Dreh eigentlich noch nicht vorbei war, beziehungsweise Nachshoots gemacht werden mussten. Und er deswegen diese beschissene Perücke aufhat. Ja,
aber
und
nur im bestimmten Schnitten.
Und dass das dann am Ende auch noch wirklich den Großteil des Films ausmacht, dass man ihn mit dieser blöden Perücke sieht. Ja.
Ja, es ist, charmant ist es, gewollt und nicht gekonnt. Ja, aber bewusst nicht gekonnt, weil man nicht will, das ist nicht charmant. Und das ist das, was du eben viel bei solchen nochmal Nacherzählungen hast oder Neuauflagen.
Das geht in den wenigsten Fällen gut. Also bei Sharknado muss ich sagen, da kann ich gar keinen Kult oder gar keinen Trash-Charakter haben.
Das ist zu gewollt. Sorry.
Das ist alles so kalkuliert darauf. Ich meine, ich finde es ja gut, dass Leute Spaß an diesem Film haben und dass es wirklich ein Publikum dafür gibt und dass sich Leute daran erfreuen. Das freut mich, weil ich bin auch jemand, der sich am Schlechten erfreuen kann und sehr, sehr gerne erfreut. Aber da muss man sagen, ist die Absicht einfach die falsche. Mhm. Und wo es aber meiner Ansicht nach richtig gut war oder ist zum Beispiel Black Dynamite. Obwohl dieser Film nie einen riesengroßen Kultstatus erreicht hat, aber der hat halt diese Blaxploitation-Filme wirklich mit dem richtigen Auge betrachtet, hat den richtigen, sag ich mal, Aufwand da reingesteckt und ist dann in seinen Beobachtungen wirklich fein und nicht so offensiv. Da guckt dann halt mal so ganz klein so ein Mikrofon von oben rein und Michael J. White guckt für eine Sekunde einfach mal nach oben und guckt so wieder geradeaus, aber so genervt. Ja, so, Alter. Ist es euer Ernst?
Ihr haltet
mir das Mikrofon ins Bild so, ja? Was geht ab?
Aber er macht einfach weiter.
Das gehört halt dazu. Und das machen die so gut, das machen die so on point mit einem so perfekten Timing. Und ich finde es schade, dass Black Dynamite, sag ich mal, nie noch nicht diesen Status erreichen konnte.
Da brauchst du vielleicht noch ein paar Jahre und einfach nochmal, dass mit entsprechender Referenz drüber gesprochen wird. Jetzt wird ja auch gerade durch hier den Eddie Murphy Film, noch hier Dolomite und die anderen Rudy Ray.
Moore.
Rudy Ray Moore, genau, der mir auch nicht so ein großer Begriff war. Ich hatte schon mal was von Dolemite oder sowas gehört, aber alleine dadurch, dass jetzt durch diese durch dieses Biopic das nochmal bewusst wird, da entdeckt sich ja eine ganz komplett neue Welt, wo ich dann auch sage, krass ist das, ne? Ja. Das war mir damals auch nicht bewusst, dass es sowas gibt.
Ja, und dann kommt man ja darauf, auch dann auf diese Filme, die das Ganze ja begründet haben. Mhm. Ja, dann, weil ich habe mir halt dann auch Dolemite mal auf YouTube so ein bisschen durchgeskippt und es ist halt wirklich eine Katastrophe, aber es macht ungeheuer viel Spaß.
Ja, meine ich, aber sowas macht dann ja schon mehr Spaß.
Ja, ja. Der hat ja auch seine Rolle nur geschrieben, um dann jetzt 30 Minuten Sexszene.
Und da muss ich aber sagen, da bringt mir, ich habe die alle nicht gesehen, aber ich habe irgendwie Interesse, die zu gucken, weil Dolemite mir das so schmackhaft macht. Ich habe wirklich das Gefühl, wie bei Bud Spencer, das sind irgendwie eine Gruppe von Freunden, die irgendwie immer wieder denselben Film nur anders gemacht haben, einfach weil sie Bock hatten, miteinander was zu machen. So wirkt das auf mich.
Ja, und so entstehen dann aber auch Kultfilme.
Genau, und das ist... Da transportiert sich dann auch die Qualität vielleicht nicht, aber der Wille der Macher so ein bisschen, der Spaß der Macher transportiert sich dann.
Ja, oder du hast halt so diese roughen Perlen. Ich meine, guck dir mal an Mean Streets zum Beispiel, Hexenkessel von Scorsese. Das waren auch alles Kumpels und Freunde, die das gemacht haben, so, und wo das Studio gesagt hat, ja komm, lass die mal machen. Und plötzlich war das Ding von allen irgendwie, haben wir allgemein, Alter, was ist das für ein Film? Der ist ja geil, der ist ja richtig krass und wow, das ist ja richtig von der Straße und so, cool, cool, cool. Und dann zum Beispiel Clerks wäre auch so ein Beispiel. Freunde, die sich zusammenschließen, Kumpels, die halt irgendwie sagen, ey, wir haben Bock darauf, einen Film zu machen. Und die schaffen es dann, mit diesem Film halt ein Lebensgefühl einzufangen, eine bestimmte Zeit einzufangen und dann auch noch wirklich ein paar richtig schöne, gloriose Dialoge irgendwie niederzuschreiben. Und da kann's funktionieren. Also das kann immer wieder funktionieren.
Ja, es ist schade. Ich finde, Kevin Smith hatte wirklich gute Chancen, eine Menge Filme, die wirklich länger tragen als nur die paar Jahre, die er da irgendwie beruflich aktiv ist, so, aber irgendwie ist da nie wenig draus geworden, sowas wie Dogma, also es gilt jetzt auch nicht als Kultfilm, ich fand ihn super.
Doch, also
ja,
ist fast schon,
weil ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, wird geschasst ja irgendwie von Hollywood und so. Ich habe das Gefühl, dass da nicht mehr groß drüber geredet wird, über ihn, seine Filme oder
naja,
ob die gut sind oder schlecht. Es wird so ein bisschen der Mantel drüber gelegt.
Nee, du hast schon recht. Kevin Smith hat ja aber auch die Kurve geschafft, dass er nur noch reden braucht, ne? Und das quasi sein Metier ist.
Ja,
Kevin Smith plappert und das ist das, was die Leute sehen wollen. Er hatte gerade diese Mid-90er Hochphase, ne? Mit Clerks wirklich einen Kultklassiker geschaffen, auch durch das Lo-Fi, durch das Low-Budget, durch das Schwarz-Weiß. Und dann trägt sich das weiter. Dogma war ja auch von ihm, ne? Nicht, dass ich
den gerne kriege. Dogma ist super. Ne?
Chasing das Amy
ist meine und Mallrats. Mallrats. Aber das sind auch die drei, Chasing Amy, aber das war's dann, finde ich auch. Oder was war noch? Was gut war, meine ich jetzt, wo man sagt,
ja, danach wird's schwieriger, ne? Also den Walross-Film mochte ich überhaupt nicht.
Nein, Tusk ist, glaube ich, halt ein Spaß.
Und was ist hier, wo die seine Tochter und die von Johnny Depp, will ich jetzt sagen?
Oh, Yoga-Hoses.
Ja, oder
also ja, und irgendwie. Das ist ja der Film, den er gemacht hat parallel zu Tusk, weil die so viel Spaß hatten miteinander, haben sie noch einen Film gedreht. Das ist
er halt hatte noch dann auch 200 Seiten Dialog übrig und hat sich gedacht, komm, dann machen wir noch einen Film.
Machen wir noch mal den Rest fertig. Wie ist denn, gab es doch jetzt noch einen Jay und Silent Bob Film oder sowas? Ist
ja,
der taugt was?
Also wir waren, glaube ich, alle der Meinung, der Film ist halt, naja, man muss ihn nicht gesehen haben und kann es auch keinem erklären, der die Charaktere nicht kennt und Kevin Smith total feiert.
Also ich hab's halt,
selbst für Fans ist der Film halt echt ein bisschen hart.
Ich habe es halt beschrieben als Joint, den er halt aus den Resten seiner Sofaritze zusammengerollt hat.
Den findest du irgendwo.
Den rauchst du irgendwie und vielleicht kickt er irgendwo hier und da, vielleicht drückt er dich auch hier und da an die Couch.
Vielleicht sind es aber auch die Fussel.
Ja, vielleicht sind es aber auch die Fussel und du musst das ganz schnell aufs Klo rennen, weil es halt irgendwie im Darm ziemlich akut wird. Ja.
Aber da ist schon die Dame mit dem Omo in der Nase. Ne?
Ja. Man merkt, es ist halt kein, es ist halt nicht die Jakobskrönung.
Ja. Nee. Und man merkt, was ich merk's daran, also natürlich ist der Film auch, ne, zu lang und zu wenig gute Gags und so, aber sie geben sich schon Mühe. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade die Darsteller, die wichtig sind, also hier Ben Affleck und so, dass die halt ihre paar Lines, die sie halt ihm scheinbar verpflichtet sind, weil er ihnen irgendwann mal, wahrscheinlich hat Kevin Smith einfach halb Hollywood mal das Leben gerettet irgendwann. Und hat überall so Bringschulden bei denen. Und dann deswegen machen die diese Filme für ihn manchmal mit. Und du siehst es, dass er quasi in dieser Phase ist, in der Schauspieler sind, wenn sie Schönheits-OPs haben, da machen sie keine Filme in dieser Phase, wo das noch so angeschwollen ist und ein bisschen komisch. Ich schwöre, das ist so, guck's nochmal. Und diese Szenen hat Ben Affleck in der Phase gemacht, in der er keinen anderen Film machen konnte, weil er aussieht wie so ein Schwamm. Das ist wirklich so. Und
Weißt aber schon, dass der Mann auch schwer mit Alkohol zu kämpfen hat.
Okay, dann war es halt in seiner Phase, wo er, was ich meine ist, er sieht so aus wie in keinem anderen Film. Ja. Und das heißt, er hat diesen Film halt gemacht, in der Phase, wo er halt für keine anderen Filme eigentlich, sag ich mal, sein Gesicht vor die Kamera halten wollte. Und da hat er es dann aber gemacht.
Obwohl, hast du diesen Triple Frontier gesehen?
Du musst nicht zu allem, was ich sage, eine komplett kompetente, intelligente Antwort haben, weil ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Filmen wie du.
Ja, aber der ist ja auch so bulky.
Ist, Der hat das nebenbei gemacht, weil er gerade ein Wochenende Zeit hatte und die Schönheitschirurgie war eh um die Ecke und dann ist er da schnell hingegangen. Das ist das. Ich habe das Gefühl, das ist so, weil die alle nur so kurz, ja komm, ich mach's schnell, lass laufen einfach, Kevin. Ha, bla bla, dann machen die einen Satz und dann gehen die. Das ist
so guter Filmtitel, das. Lass laufen einfach, lass Kevin. Laufen, Kevin. Darf ich den haben?
Also ich sag mal, wenn man wirklich einen sehr großen Faible für diese ganzen Kevin Smith USQ-Filme hat, die man in den 90ern irgendwie auch vielleicht live noch genießen konnte, dann ist das ist schön, das ist eine Nostalgie-Zeitreise so. Aber krankt halt, ja, wie halt auch Rise of the Skywalker unter dem Problem, dass man halt einfach nur versucht, die Fans möglichst mit den schönen Erinnerungen zu triggern und irgendwie nochmal die Merkmale, die Catchphrases, die Trading Points irgendwie rauszuholen. Aber vergiss dann irgendwie mal auch einen vernünftigen Film zu erzählen. Weil das im Endeffekt ist es genau das gleiche wie hieß der erste James Silent Bob Strikes Back. Strikes Back. Sie gehen nach Hollywood, um irgendeinen Film zu verhindern. Ja, in Reboot gehen sie nach Hollywood, um irgendeinen Film zu verhindern.
Also, ja, um das Reboot zu verhindern.
Ja.
Das ist, ja, diese Metaebene, die ist halt lustig als Grundsetting vielleicht, aber das dann als Gag für jede einzelne Szene funktioniert nicht.
Und weil das man ist das,
überrascht werden.
Und das ist dann wieder das Problem, was wir eben auch schon bei Sharknado und sowas hatten. Wenn du einfach überreizt, dass du dem Publikum sagst, wie scheiße und schlecht du jetzt eigentlich bist, dann rafft das Publikum auch irgendwann, ja, du bist scheiße und schlecht, aber das macht es jetzt halt nicht besser.
Das an, genau. Ja, da kann man auch vielleicht nochmal ein anderes Beispiel heranziehen und da hatten wir ein bisschen, ich glaube in dem Retro-Club darüber gesprochen, Daniel, über die Kultfilm-Ultra-Low-Budget-Schmiede Troma.
Oh.
Troma Pictures, die natürlich gerade in den 80ern, also mit Miniaturbudget und Splatter ohne Ende, dann auch wirklich Kultfilme produziert haben. Ich finde das, was sie heute machen, du hast einen Atomic Hero damals, wenn ich heute dann Trailer von Troma gucke, ich krieg das kalte Grausen, aber nicht von, weil der Film das verursachen will, sondern einfach, das sieht alles schlimm aus und es catcht mich überhaupt nicht.
Hat's neuartige CGI und so?
Liegt's nee, die versuchen alles. Also
CGI?
Ja, weil die heute, so die schlechten CGI heute sehen ja besser aus, als die schlechten von vor...
Sie haben bestimmt irgendwo mal ein YouTube-Video abgefilmt oder so. Das kann sein, ja.
Ja, aber wenn die so einen Kultfaktor haben, warum haben die dann keinen?
Aber die Diskussion hatten Simon und ich kurz bevor du gekommen bist. Es ist ja irgendwie sowas, es war was anderes, wenn du einen sehr Low-Budget-Film in den 80ern hattest, wo die auf richtigen Film gedreht haben, mit händischen Props und so weiter. Und heute, ich hätte eigentlich gedacht, mit den heutigen Mitteln, selbst wir, wenn wir solche TV-Sendungen wie Game One gemacht haben oder wir haben unseren Greenscreen für Sketche und so weiter zum Aufnehmen, aber wenn ein Film dann mit wenig Budget und du siehst, die haben kein Licht richtig gesetzt und da kommt über CGI mit Greenscreen was dazu. Das wirkt für mich alles so billig und unanschaubar, dass die mich überhaupt nicht emotional abholen können. Und gerade so Troma-Sachen, heutzutage funktioniert nichts mehr. Es ist kein Romeo und Juliet mehr.
Ja, aber auch so Night of the Chicken Dead zum Beispiel. Hat auch, ey, da kennt ihn jemand, wunderbar.
Das ist nicht Poultrygeist, oder?
Doch,
ist Poultrygeist. Ist Poultrygeist, okay, ja. Gut.
Aber Poultrygeist, ich meine,
der aber der ist schon ein bisschen her.
Ja, der ist schon ein bisschen her. Das war auch, muss ich sagen, der letzte wirklich gute, den ich von denen gesehen habe. Aber ich fand, der hat schon echt gute Momente gehabt. Der war richtig schön ekelhaft, wenn der Dicke da seinen Dünnschissanfall auf dem Klo kriegt und so.
Und Simon denkt nur, also wirklich, auf die Liste nehmen oder streichen. Ja.
Und das ist wechselständig,
auch das,
was er erzählt.
Auch das ist etwas, was ich dann doch irgendwo immer noch respektiere, weil Lloyd Kaufmann macht einfach. Er macht einfach und macht einfach und macht da seine Guerilla-Aktionen, rennt da mit seinen geschminkten Zombies in Cannes über die Croisette und so Sachen, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich finde das irgendwie cool, ich finde das bewundernswert, weil der einfach nicht aufgibt, weil der sich nicht irgendwie im Studiosystem beugt, weil der halt einfach Bock darauf hat, auch einfach diese Sachen, diese Ideen, die wahrscheinlich irgendwie alle 5 Minuten in seinem Studio entweder eintrudeln oder halt aus seinem Kopf selbst kommen, weil er sagt, ey komm, wir kriegen es irgendwie hin, wir machen irgendwas draus, so, es wird schon irgendwie klappen. Und ja, das ist alles qualitativ tatsächlich irgendwo ziemlich weit unten, aber ich mag die Konsequenz, mit der die das durchziehen. Und die gehen ja auch nicht hin und sagen, ey, wir sind absichtlich schlecht. Die sagen ja nur, wir haben einfach kein Geld.
Würdest du aber vor der Reverenz oder dem Respekt von dem Lloyd Kaufman auch sagen, ich gucke mir deine Filme komplett von vorne bis hinten alle an?
Nicht alle. Also, weil es gibt ja auch Trash, der wirklich langweilig ist. Ja, also es gibt mal Sachen, die sprechen einen an und dann gehst du drin auf. Und es gibt mal Sachen, wo du halt denkst, war ja, come on, also das war hier und da schon besser oder irgendwie. Weißt du, ich habe letztens diesen, wie hieß das, Tal der Skorpione. Es ist eigentlich ein Film, da würde ich sagen, der ist perfekt für mich gemacht. Irgendwelche alten, kaputten C-Film, B-Film-Stars, ja, mit ein paar Y-Promis aus Deutschland, wie dieser Wollersheim und so, die auf einer Insel so eine Art Todesspiel ausführen mit irgendwelchen mutierten Soldaten und einer geheimen, Organisation im Hintergrund. Michaela Schäfer darf auch nochmal reinkommen. Und da würde ich eigentlich prinzipiell sagen, ja klar,
okay,
ich bin dabei. Ja. Und ich habe mir das aber angeguckt
Und der Film geht so lang. Der ist irgendwie über 130 Minuten lang. Und dann hast du Claude Oliver Rudolph, der da irgendwie anfängt, seine, weiß ich nicht, seine abendlichen Gedanken irgendwie in Worte zu fassen und dann auf irgendwelche Darsteller niederregnen zu lassen. Und du denkst dir irgendwann so, ey, Alter, das stand doch niemals so im Drehbuch. Das hat doch keiner so geschrieben. Das ist doch jetzt einfach alles aus deinem Gehirn rausgekotzt, was du schon immer mal auskotzen wolltest, so. Und dann fängt's an, unangenehm zu werden. Und auch dann wieder.
Erst.
Ja, dann. Vorher hast du dann, weißt du, da hast du dann vorher so ein Mathieu Carrière, wie er heißt hier, der im Dschungelcamp vor Sarah Knappig gekniet hat und hat gesagt, ich soll abhauen. Und der sitzt dann da und erzählt wirklich allen Ernstes dieses Skorpion-Frosch-Gleichnis, was du schon in 15.000 Filmen gehört hast.
Ja, wirklich.
Ja. Und du denkst, und er erzählt es einmal komplett durch. Und du fragst dich nur, warum geht die Szene so lang? Wir kennen die Geschichte, Alter, er kürzt es ab. Ja, und aber nein, sie wird von vorne bis hinten irgendwie erzählt und du siehst noch diese Handlanger, die da alle irgendwie in den Lack- und Lederklamotten drumherum hocken und das ist einfach nicht mehr cool. Das ist einfach so, hey, wir haben hier mal eine coole Geschichte in diesem Film namens Drive gehört. Die bringen wir jetzt auch mal in unseren Film ein. Und dann hast du dann da die 40, über 40 oder 50-Jährigen, die glauben, sie könnten jetzt nochmal Rambo oder irgendeinen anderen Actionheld spielen. Und es ist einfach komplett dilettantisch. Aber dann unterfüttert eben mit diesem dieser Homophobie, mit dem Sexismus und mit was für anderen Ismen, die sie da irgendwie haben. Und dann irgendwann denkst du dir so, nein. Also das reicht. Das ist einfach nicht gut. Das ist auch kein Trash, der Spaß macht. Das ist Trash, der irgendwie dich unangenehm fühlen lässt. So.
Ja, von Trash braucht ja auch keine Message auch oder. Also,
will ich ja auch gar nicht.
Ja, diese Art von Film braucht das wirklich nicht.
Ich habe Godzilla-Filme rauf und runter geguckt. Ich brauche keine Message. So.
Dieser Mann hat keine Ansprüche. Hört doch mal auf, ihn mit intellektuellem Kram hier zu füttern.
Und die Neuen sind der
größte. Der will Blut Trash und Gekröse und Eiterbomben.
Ja, es kann so einfach sein.
Nicht alles reicht an High Alarm auf Mallorca ran. Du hast recht.
Aber selbst High Alarm auf Mallorca.
Ich habe ihn geguckt.
Dem unterstelle ich noch mehr Charme als Tal der Skorpione.
Ich muss den fast aus Interesse einfach mal gucken, ob da welche Gefühle sich da einstellen.
Wo wir bei Kultieren sind, ich möchte mal hier, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich möchte Tremors mal in den Ring werfen,
Im
Land der Raketenwürmer.
Im Land der Raketenwürmer.
Weil da ist die Frage, so ein bisschen noch wie bei Star Wars, machen schlechte Nachfolger dann das Original auch schlechter? Ah. Weil bei Im Land der Raketenwürmer ist es mir völlig egal, wie viele Nachfolger kommen, der wird immer geil sein.
Ja, ist mir auch egal. Was
da soll eine Serie übrigens kommen.
Ja, es sind jetzt sieben Filme, soweit ich weiß.
Sind es sieben schon?
Es sind sieben Filme.
Ich kenne nur vier. Nein, wo sind denn die anderen drei?
Ja, da kamen jetzt noch welche mit...
In welchen Zeitlinien spielen
die? Es ist ja immer mit dem Waffner, ne? Das ist doch jetzt der
Hauptdarsteller.
Bird. Ja, sie sind so nach und nach weg. Immer
einer. Den haben sie aber über kurz oder lang wegrationalisiert. Und jetzt ist es tatsächlich Jamie Kennedy.
Der kam mal dazu ab Teil 3 oder so?
Ja, oder ab 4 oder so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber der ist jetzt der Hauptprotagonist bei den neueren Tremors-Filmen.
Ja, wer Jamie Kennedy nicht kennt, Son of the Mask. Ja, also kennt auch keiner.
Aber ihr kennt Scream, oder?
Ja.
Ja, das oder ist der Film-Nerd aus Scream.
Ja, die ganz schlimme Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 vor viel... Na, egal. Jamie Kennedy ist jetzt dabei, aber da würde ich tatsächlich sagen, wir hatten den Daniel ja auch im Schocktober mal, ich glaube, es war einer meiner Einträge. Ich liebe Im Land der Raketenwürmer. Der allererste ist wirklich so ein super B-Movie-Horrorfilm, die Effekte, die Storyen, Kevin Bacon, Fred Ward, die Spaß haben, alle, ne, selbst...
Schnappoiden!
Die Schnappoiden!
Wir nennen sie Schnappoiden!
Und selbst Teil 2 war ganz in Ordnung.
Ich mag auch 3.
Ja,
also, 3
auch, okay.
Jetzt hört aber auf.
Nein, aber da würde ich nicht sagen, weil dann so viel gekommen ist, vor allem, weil es auch ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit fast stattgefunden hat. Es hat Direct-to-Video-Klientel
gehabt.
Man
konnte es noch entdecken. Man konnte es für sich entdecken und sagen, das ist ja gar nicht so schlecht.
Aber Moment, ich dachte, der wäre schlecht. Habt ihr Tremors im Kino entdeckt?
Nein, ich habe
den
VHS.
VHS oder ProSieben nachts. Ne? Immer so.
Nee, das war noch, ich weiß noch, wie das Cover aussieht. Ne? Du siehst diesen großen Wurm frontal in Richtung Kamera. Ganz hinten stehen dann irgendwie Kevin Bacon, Fred Ward und die Frau. Und das ist eigentlich ein sehr, also es zeigt nur diesen langen Wurm, ne?
Es in hat mich, Gänze. Und es hat mich persönlich erinnert, das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, warum auch immer habe ich bei Wetten das, da haben sie gerade über Dune damals gesprochen, als der rausgekommen ist. Und da haben sie immer die ikonische Wurmszene gezeigt, ne? Ich glaube, wo Kyle MacLachlan da drauf reitet. Und irgendwie, ich habe das immer damit gleichgesetzt. Oh, noch so ein riesiger Wurm, geil. Und da war der Film großartig.
alles ist toll.
Ich Dune fand war doch sowieso großartig.
Ja, Dune ist noch was anderes, aber ich meine Land der Raketenwürmer, ja, weil ich dieses Dune-Bild im Kopf hatte, den entsprechend so mitgenommen. Und das war ja mit die beste Szene.
Ja, ich weiß nicht, ob das Cover war, was ich gesehen hatte. Ich glaube, das VHS-Cover, das ich kenne, ist ja so ein bisschen Weiße Hai angehaucht, weil die stehen ja so gesehen auf der Erde, Kevin Bacon, genau. Fred Ward und die Dame.
Die untere Hälfte ist Wurm.
Und unten ist halt dieser Wurm, der einfach nur so wie der Weiße Hai von unten nach oben
so
kommt.
Ich hatte das Gefühl, in meinem Kopf ist er so länglich, aber es kann total auch sein, dass du recht hast. Und aber man sieht auf jeden Fall den Wurm präsent. Du siehst das Monster. Ist ja relativ selten, dass man in einem Monsterfilm ein auf dem Cover... Ja, aber die Szene, wo er zum Beispiel, wo sie den letzten Wurm austricksen und den dann in diesen Canyon schicken, sodass er, was auch sehr dumm ist, als ob das, ne, er lebt da, ne, der weiß doch da, egal. Aber sie locken ihn.
Er hat das da geparkt.
Oh, hab ich vergessen, dass da ja gar kein nix ist, Luft und so. Und dann schießt er ja so raus und das ist so, der zerplatzt so geil. Ich werd's nie vergessen, wie geil der aus, so einmal die Längsseite lang auf den Stein zerplatzt. Alter. Ihr habt sie jetzt, hoffentlich habt ihr sie auch geguckt. Ey, für mich war das, ich war da jung, ne? Für mich war das was Splatter für mich. Ich durfte so ein Shit wie du nicht gucken, Alter. Ich durfte sowas nicht gucken. Ich habe keine Splatterfilme gesehen, Horror, abgetrennte Köpfe. Meine Mutter, sag ich immer wieder, die hat von Goonies den Anfang gelöscht. Hat sie überspielt mit weißem Rauschen, weil der eine seinen Selbstmord faked. Habe ich erst nach 30 Jahren gerafft. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen die Fratellis aus dem Knast raus?
Hast gedacht, warum dauert der nur 40 Minuten, der Film?
Nee, so lang war es nicht. Es waren wirklich nur ein paar Minuten, aber der ganze Anfang so irgendwie fehlte. Das ist weird.
Simon, ich durfte die auch nicht gucken.
Du hast sie
geguckt. Ich habe sie geguckt.
Ja, also, ja. Die ich geguckt habe, da war so Schlüssellochform drum. Und das ist alles, was ich mich erinnere, weil ich wirklich ich habe ganze Filme durchs Schlüsselloch geguckt.
Ich muss sagen, ich habe auch sehr viele Sachen immer so versucht zu erhaschen. Ah, oh, Mama, ich glaube, ich muss noch mal auf die Toilette. Aber ja, was guckst du da? Ja,
ja,
oh,
ne? Ja, geh.
Geh doch. Ja, ich geh gleich,
Ich kann es mir richtig vorstellen bei dir.
diese Geschichten und ich muss mir mit 5 Jahren Tanz der Teufel im tiefsten dunklen Griechenland angucken.
Wir wollten dich abhärten. Ja, aber guck mal, hat's dir geschadet?
Ja, enorm.
Ja,
enorm.
Aber hast du den allein gesehen?
Ich kann mich nicht mehr direkt dran erinnern. Ich weiß nur, dass die mich nachmittags irgendwie vom Fernseher geparkt haben und da lief die VHS mit Tanz der Teufel.
Ja,
aber macht's nur, gab's Day of the Dead, immerhin.
Ja, bei mir war das halt immer so.
Ich steck daran.
Ich bin ja Scheidungskind und dementsprechend war ich aufgeteilt in den Sommerferien oder in den Ferien war ich dann immer bei meinem Vater und der hatte natürlich eine riesengroße VHS-Sammlung und einen Videorekorder und einen Fernseher und war halt tagsüber am Arbeiten, während ich halt da zu Hause gehockt habe und freien Zugang hatte.
Diese Tapes müssen geguckt werden. Ja. Tut mir leid.
Und dann schiebst du halt einfach mal wahllos und auch ahnungslos, weil was steht da drauf? Ist mir doch egal. Schiebst du halt einfach mal in den Rekorder rein und dann läuft dann halt Dawn of the Dead, ne? Und du denkst halt so, oh, okay. Was machen die da? Die sitzen da alle in dem Raum und essen sich gegenseitig. Oh, krass.
Hast du den dann auch gesehen oder
ich habe den komplett. Ich habe Dawn of the Dead. Ich war paralysiert. Mhm. Ja, wirklich. Ich war wirklich paralysiert. Ich konnte nicht fassen, welche Unmenschlichkeit und welche Unmenge an Brutalität auf diesem Bildschirm da stattgefunden hat. So, ja. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass Menschen zu sowas in der Lage sind, ja, beziehungsweise dass es Menschen gibt, die sich sowas angucken. Ja. Genau das gleiche Beispiel war, es gibt einen Film von Lucio Fulci, der heißt auf Deutsch, glaube ich, Über dem Jenseits und im Original The Beyond. Und da gibt's in dem Film gibt's eine Szene drin mit einer Frau, die ist blind und hat so einen Schäferhund, so einen blinden Hund. Und irgendwann wird dieser Hund von Dämonen besessen und dreht halt voll durch und beißt ihr in den Hals. Und dann geht der Hund so weg und hat das irgendwie weggerissen. Und dann hat die Frau wirklich so ein apfelgroßes Loch im Hals, aus dem halt einfach nur eine Fontäne an Blut spritzt, ja. Und ich sitz davor, und ich meine, wir hatten Hunde, ja. Also, mein Vater hat immer einen Hund gehabt, meine Oma hat einen Hund gehabt, in der Nachbarschaft waren sau viele Hunde, mit denen wir uns immer beim Spazierengehen getroffen haben, so. Und ich bin danach zu meinem Kumpel gegangen, so, und saß bei dem in der Küche. Ich war fertig. Ich konnte nichts mehr machen. Ja. Ich konnte wirklich nichts mehr machen, weil ich gedacht habe, Alter, was mache ich denn, wenn der Hund jetzt mal einmal so durchdrehen sollte oder so, ja? Kann der wirklich so ein Loch in den Hals beißen?
Ich hab's doch
gesehen. Und spritzt es dann wirklich so da raus? Ja, also das waren so diese Erweckungserlebnisse, die dann halt, keine Ahnung, ja,
prägend sind. Weißt du, Daniel, ich kenne dich schon gut ausgelöst. Genug, das kommt mir par for the course vor. Das erklärt einiges, aber das weiß ich schon.
Es ist ein Punkt auf der konkreten Linie, die dein Leben darstellt und wir alle wissen,
die dich auf diese Couch geführt hat.
Ja.
Zu spät, aber trotzdem.
Aber ey. Es war für mich immer ein Anreiz, weil ja dann auch irgendwann, ne, wenn du anfängst, irgendwie die Filmmagazine zu lesen und so, wenn dann Cinema und Kino und wie sie alle heißen, wenn sie dann anfangen, irgendwie über die Kultfilme zu reden und über die Gewaltfilme, die man hier in Deutschland nicht sehen kann oder die nur geschnitten zu sehen sind und so weiter, dann war es ja auch schon so irgendwo das Thema, ja, Zensur, ne, darf ich mir hier vorschreiben lassen, was ich zu sehen habe und bla bla bla. Da wollte man natürlich als Jugendlicher dann auf die Barrikaden gehen, ihr könnt mir doch nicht vorschreiben, ich bin doch alt genug und ich habe schon genug gesehen und ich kann das ab. Und dann gleichzeitig aber war auch dann der Vorsatz da, nee, Leute, ich werde mir jetzt nicht die Kettensäge schnappen und auf die Straße gehen, so, ich mach das nicht. Ich guck mir das an, ich habe meinen Spaß damit so, aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein Idiot, der glaubt, er muss das jetzt irgendwie nachmachen oder so. Und ich wollte immer, das war wirklich ein festes Bestreben in meinem Dasein als Filmliebhaber, nicht so zu werden, wie es gewisse Klischees irgendwie vorgeben oder wie es halt dann auch Medien gerne verteufeln und wahrhaben wollen oder die das irgendwie zustinken.
Glaubst du, dir ist das gelungen?
Naja, ich bin nicht amok gelaufen, sagen wir es mal so.
Ja gut, die eine Sache, hast den letzten nicht abgehakt, okay.
Ich glaube, ich habe auch meine Aggression ganz gut im Griff, die kann ich bei Call of Duty ableiten. Und
ja, siehst du, Call of Duty sei Dank. Aber ich denke, wir haben über die vielen Jahre natürlich auch gesehen, die meisten Leute sind zum Glück ganz normal und sehen das auch als Unterhaltung und entsprechend Ausdruck. Es ist ja Kunst, ne? Die dann auch ausgedrückt wird.
Ja.
Akzeptiere es, das ist Kunst.
Ja, klar.
Ab wann ist es Kunst?
Ich würde ganz gerne auch nochmal einen Film mit reinwerfen. Wir haben hier ganz, ganz viele. Wir haben über Horrorfilme gesprochen, über unfreiwillige Synchronisationen. Ein Film, der mich sehr geprägt hat, und ich weiß, bei dir ist es Simon auch. Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld war, Daniel, aber ich habe den im Fernsehen so oft gesehen und essentiell, es umschreibt meinen Job gerade, nämlich UHF, Sender mit beschränkter
Auflösung. Ja, ey Mann, boah. Ich kannte Weird Al Yankovic nicht.
Wie? Nee, die Musik
zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn nicht.
Ich habe das Fat-Video 8 Millionen Mal gesehen.
Ja, ich auch.
Ja. Ich kannte auch die, da sind ja auch Musikvideo-Parodien drin und so. Ich habe das null geschnallt. Ich habe natürlich die Indiana Jones-Parodie geschnallt. Manche rafft man auch, dass das eine Filmparodie ist, ohne dass man sogar das Original kennt, weil man irgendwie merkt, das muss was sein. Ich weiß noch, ich habe irgendwie eine Szene, dieses, wo sie die Quoten durchgucken und sie halt über irgendwas reden und er sagt, ach, wir stehen doch gar nicht drauf. Und dann der andere, wir sind Platz 1, wir sind der beste Sender der Stadt. Und das ist ja, sie sagt das in der Deutschen mit so einer, ich habe das manchmal im Traum noch gehört, ich weiß auch nicht, warum das hat. Nein, aber jetzt, der Witz ist, heute haben wir diesen Sender und die ganze Zeit an UHF, jeden Tag in meinem Leben denke ich an UHF und an diese Szene und denke, irgendwann ist die Szene da, wo RTL Pro7 Rocket Beans hilft. Aber wegen dieser einen Szene, die hat sich so, auch wie er das sagt, hört euch das nochmal an, er sagt das so ganz, als wäre das so eine Vision. Mega krass und ich fand das immer ein starker Moment.
Was bei dem so gut funktioniert, ist auch, der hat einfach so eine Schlagzahl, auch durch die Synchro. Die Synchro macht auch sehr viel aus, wobei der im Englischen auch ganz gut funktioniert, finde ich. Du hast so viele manische Schauspieler mit Weird Al Yankovic, mit Michael Richards, Kramer. Ja. Ne? Das ist mein Mob! Hui, hui, hui. Oh, jetzt bin ich Mr. Ab ist der Finger. wenn man sich...
Mein Highlight ist immer noch, wie hieß er, Ramon?
Ach so, ja, die dreckigen Dachse. Guck mal, die Schildkröte.
Das ist so gut.
Die haben eine Stinkwut.
Eine Stinkwut. Ja. Schnittfenster, der Pudel fliegt raus. Er hat's nicht geschafft.
Aber er kommt auch mit so einem gewinnbringenden Grinsen direkt an.
Hey!
Wir wollen keine dreckigen Dachse hier.
Und Gandhi 2 warte ich heute noch drauf.
Gandhi 2, er hat genug von gewaltlosem Widerstand.
Ich nehme ein Steak. Ja, schön blutig, bitte.
Conan der Bibliothekar.
Ja, die Live-Frist ist schon abgelaufen. Gag.
Schon mal Zack. Gehört vom Duodezimalsystem. Und dann hackt er ihn in der Mitte durch.
Ja.
Weil er nicht davon gehört hat.
Nein.
Wir sollten eigentlich mal irgendwann den Verleih anschreiben und fragen, ob wir den zeigen dürfen.
Das können wir nicht einfach nachspielen? Das ist wahrscheinlich einfacher.
Wenn man den gucken möchte, es gibt so eine kleine Videoserie namens Spiele mit Bart. Da gibt es öfters mal Ausschnitte aus UHF. Ja, ihr könnt wahrscheinlich den kompletten Film dann irgendwie euch da rausklauen.
Alle guten dann drin.
Oder wir machen Audioflick.
Oh, Audioflick fände ich auch gut.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja,
das ist eine sehr gute Idee.
Ja. Dann haben wir wahrscheinlich einen Ede, der den Film nie gesehen hat. Das ist einfach so, was für ein Scheiß.
Doch, ich glaube, der hat den auch gesehen. Ja. Aber das ist auch, ich glaube, der ist im Deutschen auch lustiger, weil die Synchro einfach anders war als im Englischen.
Rate mal, wer die Blu-ray hat gerade.
Lesbische Nazi-Nutten.
Von Aliens
aus dem All entführt und dort zu einer Hungerkur gezwungen.
Mehr im Streitgespräch.
Sex mit Möbelstücken, da hat einer gesagt.
Was haben Sie davon?
Das sind die ältesten Gags der Welt, aber halt auch, weil sie da schon gemacht wurden. Ne? Weird Al Yankovic, geiler Typ. Sowas gibt's nicht mehr, oder? Solche Filme,
nee,
so werden sie wirklich nicht mehr gemacht.
Allgemein, das war sowieso was ganz Eigenes und das, da passt Kultfilm umso besser. Es war kein Erfolg, ne? Hat sich überhaupt nicht irgendwie verkauft in Amerika und das ist auch nicht einer, der jetzt wirklich überall in der Popkultur gelandet ist. Man muss schon auf den irgendwie mal gekommen sein, aber das ist für mich einer der prägendsten Filme ever.
Ja, aber da würde ich auch sagen, oder würde ich einhaken, das ist genau wie Mad Mission halt schon so ein bisschen Zielgruppen begrenzt, weil ab einem bestimmten Alter oder, ja, wenn du halt etwas jünger bist, sage ich mal, und da noch nicht so wirklich reingewachsen oder in Kontakt mitgekommen bist, dann wirst du diesen Kult auch, glaube ich, schwer nachvollziehen.
Das kann
können.
Gut sein, ja.
Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Und da ist halt dann auch die Frage, welche Filme werden, keine Ahnung, die jetzt so in den letzten 10 Jahren vielleicht entstanden sind, welche werden da mal in 20 Jahren vielleicht irgendwo einen Status erreichen, wie, ja, einen Status, den Filme wie Rocky Horror Picture Show oder Big Lebowski oder sowas erreichen. Oder Blues Brothers zum Beispiel, auch so ein gutes Fall.
Wurde das mittlerweile?
Haben wir gar nicht geredet, Big Lebowski allein.
Na gut. Aber das sind natürlich zwei. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir nehmen noch ein kleines bisschen mehr.
Dürfen wir nicht überziehen?
Ja, wir überziehen ein kleines bisschen.
Ja, ich glaube, wir dürfen so 15 Minuten noch.
Ja,
aber wir wären nämlich eigentlich jetzt schon am Ende, aber...
Hey, ja, bis der Ü-Wagen hier reinfährt. Okay,
die haben uns eingeladen, die hätten eigentlich wissen sollen, dass wir überziehen.
Ja, ne? Habt ihr schon mal eine Ausgabe gehört? Die ist jetzt noch nicht fertig.
Das hier ist das Intro.
Wir haben 7 Stunden Tom Cruise gebraucht, glaube ich. Ne? Und uns Kubrick auch 4 oder 5. Also
mindestens. Wobei die Hälfte meiner Gardinen war. nein, aber genau im dessen, ich wüsste jetzt auch nicht, um das Thema mal abzuschließen, was heutige Filme sind, die so einen nachhaltigen Effekt haben können. Ich glaube fast schon mehr durch das Aufkommen der Internet- und Meme-Kultur. Was jetzt gut von diesen alten Filmen funktioniert, zum Beispiel, wenn ich so kleine Clips irgendwann mal zitiere und reinschneide, die für sich stehen können. Ich habe jetzt nicht das Äquivalent von dem UHF oder Hotshots, was ich zuletzt auch nochmal gesehen habe, was für mich auch immer noch heute sehr gut funktioniert, aber auch eben, weil ich in der Zeit groß geworden bin. Denk mal an sowas wie meine Frau, ich, Schwager und ich, oder diese komischen Punkt-Punkt-Punkt-Movies, die später gekommen sind.
Meine Frau, die Spartaner und ich?
Die Spartaner und ich, ja. Es ist absoluter Käse.
Deine Mutter ist so behaart, sie spricht nur Wookie, glaube ich. Das war der einzige Spruch, über den ich halbwegs lachen musste bei diesem Film.
Halbwegs.
Und der ist noch nicht mal in dem Universum. Ist einfach nur.
Aber das würde mich mal interessieren. Es sind ja bestimmt ein paar Leute, die ein bisschen, zumindest jünger als ich sind. Können wir das machen? Können wir hier mal rein?
Ja, klar.
Was glaubt ihr denn so, was in ja, vielleicht nicht, keine Ahnung, in 10 Jahren ein Film so aus der jüngeren Vergangenheit, der Kult sein könnte, der halt wirklich so einen Kult generiert, wie jetzt zum Beispiel Big Lebowski, wie jetzt zum Beispiel Blues Brothers oder Dune? Ja, Dune. Der welche? Der neue? Der neueste?
Das ist doch nicht mal draußen.
Naja gut, aber das ist schon ein guter Punkt, weil ich meine, da gibt's nur einen und der ist schon alt und irgendwie war auch nicht perfekt so. Und wenn man den neuen richtig gut macht, kann das schon Kult werden. Der kann auch die ganze Branche, also dieses
ja, Dune.
Die Film, den ganzen die Filmvorlage, die Buchvorlage meine ich und so alles nochmal ein bisschen pushen.
Aber wäre da nicht eher sowas
war doch
wie
bei Jodorowskis Dune auch so,
dass mega Erfolg,
alle über Dune
aber
wieder geredet haben.
Würdest du da nicht eher sowas wie Guardians of the Galaxy vielleicht sagen, was so den Nein,
aber jetzt
kann denn ein Superheldenfilm überhaupt ein Kultfilm werden? Ja, aber
jetzt sind wir dabei, ne? Weil ich meine, wir haben Harry Potter, die Leute rennen verkleidet ins Kino, wir haben Herr der Ringe, die Leute rennen verkleidet ins Kino, wir haben Star Wars, die Leute rennen verkleidet ins Kino. Marvel rennen die Leute verkleidet ins Kino? Nein?
Also in den USA doch. Also ich habe viele.
Ich würde schon aber sagen. Nicht, also aber und
mal als Gollum verwechselt.
Und ich meine, ich war halt einmal in San Diego auf der Comic-Con und ich habe da wirklich echt wahnsinnig viel Cosplay und Fans erlebt, die halt wirklich in Kostümierung mit allen möglichen Gimmicks, mit Captain America Schildern und so, schon auf die Messe gekommen sind. Da gibt's so eine extra Line, wo sich Leute mit ihren Kostümen anstellen dürfen, damit die halt später irgendwie prämiert werden und so weiter. Ist das nicht Kult?
Also da geht's aber ums Universum, um dieses Comic-Universum an sich. Und
ja,
um,
aber die Filme ja gehören ja jetzt auch dazu. Captain
America-Cosplayer sind ja dann oft auch Fans von dem Comic und der ganzen Welt an sich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, diese Marvel-Filme, die wir jetzt alle furchtbar schwer haben, dass man in 30 Jahren die immer noch feiert. Ich weiß, vielleicht geht's noch mehr so. Es sind zu viele.
30 Jahre später, wir tot, die Marvel-Filme sind super cool.
Ja, die werden uns sicherlich noch überleben, aber ob man dann sagt, wirst du ernsthaft sagen, die ganzen Avengers, das sind jetzt alles Kultfilme? Wird keiner, glaube ich, sagen. Vielleicht Iron Man, vielleicht Deadpool, ein paar Sachen werden es überleben, Ant-Man vielleicht, aber...
Ach schon, Endgame so? War schon, also...
Na, ich finde die doch auch gut, aber die Frage ist ja, ein Kultfilm ist ja wirklich was auch die übernächste Generation vielleicht noch gucken könnte oder so. Und haben die nicht dann ihre eigenen neue Superhelden und neuen Shit und brauchen das? Ist der Film so gut, oder einer von diesen, dass er eben auch ohne diesen Hype aktuell funktioniert.
Ich meine, jetzt ist es ein bisschen blöd, weil man könnte jetzt als Gegenbeispiel oder als Beleg vielleicht auch Star Wars anbringen, aber ich glaube halt auch, dass so Filme wie also die Marvel-Filme zum Beispiel oder alle möglichen neueren Blockbuster, dass die natürlich auch noch viel mehr von der technischen Innovation leben, als zum Beispiel der alte oder der erste Star Wars das gemacht hat. Ich meine, was der erste Star Wars gemacht hat, das war damals bahnbrechend und das hat man vorher noch nicht gesehen und so. Und wenn man das heute sieht, macht natürlich auch, ja, die Modelle da und die Jungs, ne, hier mit ihrer schönen Kamera, die da vorbeifliegt, so cool. Aber naja, komm, heute digital, so sieht schon geiler aus. Aber wenn man jetzt sich, sag ich mal, schon gewisse computergenerierte Bilder anguckt, schon, sag ich mal, so die erste Matrix und so, da merkt man ja auch, okay, oh ja, ist ja auch schon so ein bisschen was gealtert. Und
das ist auch schlimm, ist der zweite eigentlich.
Ja, und der zweite und keine Ahnung. Und ich glaube halt so, diese Marvel-Filme sind tatsächlich noch ein bisschen krasser abhängig von eben ihrem technischen Wissensstand. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann halt schon Leute in 10, 20 Jahren sagen, boah, nee, ey, come on, wir haben heute schon so viel geileres Zeug. Das funktioniert nicht mehr auf der gleichen Basis. Also ich weiß nicht, ob da die Nostalgie dieselbe wäre, wie wir hier zum Beispiel, die uns jetzt, sag ich mal, in Indiana Jones oder in Star Wars angucken und sagen, oh, guck mal, wie schön es damals war mit den Modellen.
Ey, guck mal, du musst den Namen nur sagen und es hüllt sich so eine warme, nostalgische Decke über mein Gemüt. Es ist wirklich, du sagst nur die Namen und ich bin direkt irgendwie, fühle ich so einen Schauer. Es ist echt, das lässt sich nicht mehr ausschalten. Ich frage mich wirklich, wie die Leute heute diese Gefühle jemals erleben wollen, wenn sie in dieser Zeit aufwachsen, wo man so zugeballert wird mit allem.
Ihr mit euren iPads und Memes.
Hey.
Und
ja, aber ich meine, der Typ geht in eine Höhle und kommt raus mit irgendeinem, was hat er da eigentlich, Goldstatue. Das war einfach geil.
Ach so. Heute ist das halt...
Ich dachte, du sagst Iron Man, der da mit seinem
kommt raus.
Ist eine Goldstatue.
Ja, aber ich finde, der erste Iron Man ist ja auch John Favreau, oder?
Der ist kultig.
Der ist richtig gut.
Ja, das ist ein guter Film.
Der ist richtig gut.
Mad Max. Wäre Mad Max ein Kultfilm?
Absolut.
Ja?
Aber
würdet ihr kostümiert ins Kino für diesen Film gehen? Ja, würdet ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, ein Tattoo von Tom Hardy auf dem Oberarm stechen?
Achso, das hat ja nur wirklich gar nichts mehr damit zu tun.
Was denn, natürlich.
Da auf einer kultig ist, meine ich.
Ich dachte, du lässt dir den Arm per Greenscreen entfernen oder so, furioser Cosplay.
Ja, genau.
Ja, würdet ihr euch den Arm per Greenscreen entfernen lassen? Tucker and Dale. Tucker and Dale. Joker.
Ist er nicht,
ne? Joker.
Joker. Mhm. Ja, okay, ja.
Na, nein? Nein? Sagt ihr mal nein?
Nicht? Ja, es ist schwer, man kann es nicht direkt voraussagen.
Ich meine, der Film hat eine Milliarde über eine Milliarde eingespielt, er ist kontrovers, also er wird ja von den einen sowieso als überbewertet angesehen und die versuchen auch den Film klein zu reden, andere, sag ich mal, finden es großartig, was dieser Film gemacht hat.
Aber brauchst du was nicht...
Und er hat ja schon, sag ich mal, auch eine etwas größere Debatte ausgelöst.
Du musst auch sagen, die Debatte und Nein-Gag ist voll, ne? Also mehr Effekt gibt's nicht.
Parasite.
Danke, Harold Kumar, oder? Nein? Na gut. Hey, hat die Karriere von Neil Patrick Harris komplett rebootet.
Natürlich.
Ich habe gerade Harold Kumar gehört. Das war nicht so, ne? Was war's?
Parasite, hat sie gesagt.
Parasite.
Ja gut, okay, ja. Definitiv. Nein. Ich meine, es ist ein sehr guter Film.
Ich kenne One Night in Paris.
Sagen, das kann auch ein Kultfilm werden, aber das ist immer schwer halt natürlich. Den kann man wirklich nicht von jetzt aus sagen.
Ja, das ist die Frage. Könnte man sagen, man setzt sich irgendwie in 5 oder 10 Jahren hin und sagt sich, geil, heute Abend ist Parasite-Abend. Weißt du, bei Big Lebowski zieht sich jeder einen Bademantel an, holt sich seinen Drink.
Hast recht.
Ja, und man spricht die Sprüche mit so. Parasite, ich glaube, Parasite wird ein Klassiker vielleicht. Ja, aber ob das dann auch dieser Kult ist, der dann wirklich mit allem drumherum daherkommt, so, kann man schon irgendwie auch separieren.
Das ist auf jeden Fall ein streitbares Thema. So, vielleicht sieht es auch jeder ein bisschen anders.
Für sich. Aber kann
man gar nicht so einfach definieren.
Bitte? La La Land.
Das glaube ich nicht.
Selbstverständlich. Aber ja, La La Land,
wobei man muss sagen,
das sind sehr gute Filme, aber nicht jeder sehr gute Film kann ein Kultfilm werden.
Aber also ich muss mal, ihr kennt ja auch, hast du das auch schon mal mitgemacht, Secret Cinema in England?
Ich war nicht dabei, aber ich kenne natürlich eure Erzählungen.
Ich meine, für mich war jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen und ihr werdet mich jetzt irgendwie auch abstrafen, so, aber Zurück in die Zukunft war für mich immer ein Klassiker. So, das war so, weißt du, so ein Science-Fiction-Leuchtfeuer oder weiß ich nicht, Komödie, Familien, Action-Abenteuer-Leuchtfeuer. Und ich habe dann aber diese Aufnahmen gesehen, wie sie in England Hilldale nachgebaut haben und dann auf dem Marktplatz diese riesen Leinwand gemacht haben. Dann ist dann DeLorean durchgefahren, dann haben sie die Verfolgungsjagd mit dem Hoverboard nachgestellt, einmal um die komplette Menge rum so. Also jeder, der da saß, Leinwand, konnte sich das angucken. Und die Leute kamen halt alle wirklich in 50er-Jahre-Klamotten an und so weiter und so fort. Und da habe ich erstmal festgestellt, ja, tatsächlich ist das auch schon wieder Kult, so, ja. Und wir haben das mit Star Wars, mit Empire Strikes Back haben wir das ja mitgemacht, Secret Cinema, das war auch fantastisch, wie die Leute da, sag ich mal, aufgegangen sind, haben sich alle ihre Kostüme gekauft oder selbst gebastelt und haben da mitgespielt und so. Und diese Secret Cinema Leute, die haben jetzt auch so viele Sachen gemacht. Die haben Victoria gemacht, die haben Blade Runner 2049 gemacht, die haben James Bond Casino Royale gemacht, ja. Und das sind ja alles Filme, wo man vielleicht, glaube ich, schon sagen kann, so in der gebreiten Masse, die sind schon mindestens gut. Ja, also man kann ja sagen, die gefallen mir persönlich nicht, aber man kann ja zumindest mal anerkennen, dass die halt schon auf ihre gewisse Art und Weise funktionieren oder verstehen, warum die ein größeres Publikum ansprechen. Und auch die Filme könnten zu einem Kult gemacht werden. Man muss sich halt nur mit der Hingabe irgendwie da hinsetzen und sagen, ey, wir wollen den jetzt zelebrieren und hoffentlich finden wir jetzt Leute, die das ebenfalls wollen. Also die wollen diesen Film einfach feiern in all seinem Dasein und Teile und Elemente aus diesem Film übernehmen. Und ich glaube, da kann man auch sowas wie zum Beispiel, und das ist jetzt, wo ich endlich drauf hinkommen möchte, sowas wie La La Land machen. Dass man so La La Land Screenings macht, wo vorher schön getanzt wird.
Alle irgendwie in
und alle ziehen sich ja. So, sag ich mal, ihre Smokings mit schön mit Hut und irgendwelche, sag ich mal, schönen weiten Kleider an oder was weiß ich. Und bunt, sag ich mal, auch eine gewisse Farbästhetik da reinbringen und dann läuft die Musik, dann versucht man vielleicht tänzerisch irgendwas aufzugreifen. Vielleicht gibt's auch ein, zwei Szenen im Film, die man irgendwie noch begleiten kann. Zum Beispiel eine Szene, die ich ja echt, obwohl sie halt auch wirklich brutalster Kitsch ist, die ich immer schön finde, ist dieser Tanz, wenn sie an der Sternwarte sind und dann in den Himmel tanzen zum Beispiel. Ich glaube, da könnte man einiges draus machen. Also La La Land wäre für mich zum Beispiel ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, vielleicht ist das mal irgendwann in 10 Jahren
Kultfilm. Vielleicht ist das eine Definition oder Teil der Definition, wie viel man an diesen Film anknüpfen kann, wie viel man machen kann um diesen Film herum, wie sehr man ihn eventisieren kann vielleicht. Es ist kein Kultfilm, aber ich muss daran denken, weil das für mich eine sehr markante Situation war. Der erste Werner-Film, da haben die am Anfang diese...
Moment, der ist Kult. Absolut Kult.
Ja.
Aber da haben sie am Anfang Bölkstoff. Sie haben im Kino diesen Bölkstoff verkauft. Ich weiß nicht, ob es bei mir der erste oder zweite war, weil ich war im Kino. Der erste kann es eigentlich nicht gewesen sein.
Mit der Kiste Bölkstoff im Kino.
Aber es gab halt vor allen Dingen, ja, jeder hat sich am Eingang dann so ein Bölkbier gekauft und dann, als der Film losging, hat einer angefangen, fump, und alle anderen, das ganze Kino, fump, fump, blum, und das war so ein geiles Gefühl. Bis heute habe ich das so im Ohr, weil das habe ich nirgendwo anders gehabt, dass da 100 Biere gleichzeitig aufgehen und du hattest direkt Werner-Gefühl. Das war geil. Aber deswegen ist der Film halt leider, wobei der erste, der kann man schon fast sagen, der ist schon der Kult,
weil er so... Ich habe ihn tatsächlich noch vor ein paar Wochen gesehen, weil der gerade neu war.
Und geht er noch, wo er sein Raucherbein stößt und die Tinte rauszieht, weil er weiter malen will.
Die Zeichentrick-Sachen sind fantastisch, die zwischendurch Realszenen
mit Brösel
kann man akzeptieren irgendwie.
Obwohl, na, ja. Ich liebe die Szene, wenn der König Brösel erklärt, welcher Comedian schon tot ist und was halt sein Schicksal ist, wenn genau. Wenn er es halt nicht bringt, so, ja. Karl Valentin tot.
Tot.
Ja, Buster Keaton tot.
Tot.
Ja, also ja. Ist super.
Ja. Sehr gutes Beispiel. Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine, die wir nicht so leicht hier beantworten können, weil wir den Faktor der Zeit brauchen, den wir hinter uns bringen können, ob sowas wie La La Land greift.
Ja, ja, ja. Okay, wir können es erst jetzt noch nicht.
Ja, aber was wir machen können, ist natürlich einen Blutpakt dann eingehen zu sagen, dass wir in 5 Jahren nochmal zusammenkommen. Und dann herausfinden, was du letzten Sommer getan hast. Ich meine, dass wir sehen, ob was...
Kein Kultfilm.
Kein Kultfilm, nein.
Scream. Scream 1.
Scream Kultfilm. Ist ein Kultfilm.
Ja, wobei guckt heute auch keiner mehr. Aber damals dachte ich, das wird ein Klassiker, dachte ich.
Und dann gibt's ja aber auch, guck mal, jetzt wo wir bei Scream sind.
Ne? Ich habe jetzt wieder, du wolltest eigentlich gerade abmoderieren.
Ja, aber mach wohl. Wir machen das langsam.
Ich wollte kurz noch reinbringen.
Wie abmoderieren? Wir haben noch 4 Minuten Zeit.
Wir reichen doch für 4 Filme. Mach.
Die Abmoderation kommt erst, wenn da steht, wenn's rot blinkt.
Wenn die ja anfangen, das Mikro
umzudrehen. Daniel, das ist eine Wanduhr, der kann nicht so.
Pech für die Wanduhr.
Ja, komm, was wolltest du sagen?
Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich aus dem Konzept geraten.
Ja, tut mir leid.
Was hast du eben nochmal gesagt?
Weißt du, was du letzten Sommer getan hast?
Genau, Scream. Ja. Da gibt's ja, glaube ich, auch nochmal eine Art Abtrennung und eine Kultabspaltung. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street oder vielleicht auch Halloween, dass es unbedingt bei denen immer einen Kultfilm gibt, obwohl man wahrscheinlich jetzt immer wieder sagen würde, okay, der erste Teil, also Halloween 1 und so weiter, das ist Kult. Aber wodurch ist dieser Kult denn gewachsen? Durch eben die Fortsetzung. Ich weiß noch, was ich nie vergessen werde, eines der besten Screenings, die ich mitgemacht habe, das war in Hamburg beim Fantasy Filmfest, Freddy vs. Jason. Letzte Film am Abend, Kino war rappelvoll und es ging halt schon vorm Film ab, Freddy, Jason. Ja, und dann kam der Moderator auf die Bühne und hat noch die Stimmung noch zusätzlich angeheizt und wollte mal so eine kleine Stimmung, also so ein Stimmungsbarometer abgreifen, so von wegen, ey, wer ist für Jason? Hey!
Der ist so Freddy, und keine Ahnung. Also es war schon, das war schon ziemlich geil, gut, ja. Also das war halt einfach eine riesengroße Party. Aber ich glaube, da ist kein einzelner Film, der dafür steht, sondern das ist einfach die Figur, die halt über die Jahre hinweg, sag ich mal, Kult geworden ist, die, die, sag ich mal, Leute in ihr Herz geschlossen haben. Ich meine, Freddy gegen Ende, ja, was ich Teil 5, 6 und sowas, das war ja alles, das war ja keine unheimliche Figur mehr, das war ja einfach eine One-Line-Maschine.
Bei 7 wieder besser, aber das ist außerhalb der Reihe.
Ja.
Aber ich verstehe immer konsequent lustiger und one-liniger.
Genau. Ich verstehe aber, was du meinst. Ne? Es wird nicht nur durch einen Film definiert, sondern einfach durch die Rolle in der Filmhistorie. Ich empfehle sowieso allgemein, wenn man Screenings mitnehmen kann. Wir, Daniel, waren ja auch zum Beispiel Star Crash, hatten wir gemeinsam gesehen. Und nicht zu vergessen Flash Gordon mit einem E statt einem A.
Die Schande der Galaxis.
Die Schande der Galaxis inklusive dem unsterblichen Satz Mayday, Mayday, ich kann vor Geilheit nicht mehr fliegen, sagte der Pilot. Das passiert, wenn die Geilheitsstrahlen aus dem Weltraum kommen.
Ja, tja,
so ist es.
Aber Star Crash war auch geil. Laurence Olivier war das, ne? Ja. Als Hologramm, der durch die Tür geht. Also er geht einfach aus dem Bild raus. Er ist ein Hologramm, er muss einfach verschwinden. Nein, er geht weg. Ja, es ist super.
Aber dafür super. Glänzte David Hasselhoffs Haar.
Ja. Und der Regisseur behauptet ja bis heute, oder hat bis zuletzt immer noch steif und fest behauptet, er hätte Star Wars nie gesehen. Aber lässt halt irgendwie David Hasselhoff mit diesem Laserschwert da antreten. So. Ja,
ich glaube, er hat seinen Film nie gesehen, nachdem er fertig war. So kam der mir
mit
vor.
Mit den geilen Joghurtbechern als Raumschiff.
Leute, wir können das gerne auch noch mal ein bisschen vertiefen und uns weiter spezialisieren. Natürlich, ihr habt erwähnt, sowas wie Blues Brothers, über Big Lebowski kann man sich noch auslassen. Das können wir gerne bei einer Gelegenheit demnächst noch mal machen. Ihr könnt gerne, die das jetzt draußen hören, die uns vielleicht dann noch nicht so viel gehört haben, wenn ihr noch mehr in der Art hören wollt oder auch mal über Videospiele oder anderen Themen, auf Rocket Beans TV regelmäßig alle 2 Wochen gibt es dann einen Plauschangriff, ein bisschen länger, ein bisschen umfangreicher. Alte Folgen gesammelt, die wir seit 2009 gemacht haben, werden noch mal auf plauschangriff.de für euch bereitgestellt, sodass man auch unsere Klassiker da mal hören kann.
Hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden das sind?
Ich hatte es mal bei einem Musikabspielprogramm, das alles berechnet, drin gehabt. Ich glaube, wir waren bei 300 plus Stunden, will ich jetzt sagen. Alleine
ich
durch.
Ich hätte fast gedacht mehr, aber das ist auch viel. Aber es ist
ja, ich muss noch mal gucken.
Es ist noch stemmbar.
Vielleicht kriege ich auch eine Null durcheinander. Es waren 3000 Stunden, aber das bezweifle ich.
Ja, mach 300.000 draus. Das prüft doch eh keiner.
Also, nach. Ja, rein Podcast.
Wir haben noch David Lynch auf dem Zettel.
Wir haben, aber Daniel, ich versuche die schon seit 7 Jahren
zu David Lynch zu prügeln. Ich habe die Blu-ray-Box bekommen. In dieser Blu-ray-Box sind jetzt wirklich alle Filme drin. Das heißt, ich muss mich um keinen mehr irgendwie bemühen und suchen und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt durchgucken. Und ich gucke durch.
Dann muss ich dir aber auch alle nochmal, also wenn ich dabei sein soll, muss ich auch nochmal alle durchgucken.
Das kannst du, da musst du dich ranhalten, weil bevor David Lynch uns wegstirbt.
Ja.
Der arme Mann.
Habt ihr den Affenfilm gesehen?
Welchen?
Jetzt der You Don't Know Jack, oder wie heißt der? You Don't Know Jack?
Ach, es ist dieser
wo er einen Affen verhört, jemanden umgebracht haben soll.
Also nee, noch nicht.
Also Link der Butler in Lynch.
Genau. In Lynch der Butler, meinst du?
Lynch der Butler, ja.
Es ist eigentlich, das ist deine Rezension, ne?
Vermutlich. Oder Lynch der Lynch im Menschen. Den fand ich ja übrigens besser von George Romero, der Affe im Menschen. Den fand ich gut, mit diesem kleinen Kapuzineräffchen.
Ja, okay, der war auch hart.
Der war auch hart, ja.
Der war wirklich hart. Leute, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Weg bis hierhin nach Essen, um mit unseren Freunden hier gemeinsam diesen Podcast zu machen. Großen Dank an euch alle da draußen, ihr hergekommen seid. Wirklich großartig, sehr, sehr schön.
Ja, ist doch gut. Ja. Ist doch,
nein, warte, ich will noch kurz ausreizen lassen.
Du kannst es doch irgendwann das mitbekommen. Du kannst es doch 10 Minuten
abholen. Und natürlich, ich kann es ja auch loopen, da hast du absolut recht, ne? Muss nur eine weiche Blende machen, dann merkt man das nicht. Und großen Dank natürlich an die ganzen Leute, die das hier organisatorisch möglich gemacht haben und die Technik bereitgestellt haben, damit wir euch das präsentieren können, als auch natürlich die Leute vom 1Live Podcast Festival, dass wir ausgerechnet den besten Podcast dieses Festivals dann stellen können. Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Hammer, Glück, gut für euch.
Keine Scham.
Ey, ich bin zum ersten Mal bei 1 live zu hören. Das macht mich so irgendwie, find's voll geil.
Ich glaube ich auch, ja.
Ja?
Ich hab's, ja, das ist.
Ja, ich glaube, ich bin zum letzten Mal auf 1 live zu hören. Dann vielen Dank und wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.